Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT.
Ja, herzlich willkommen, Frau Kritzow, zu unserem Podcast. Am Anfang würde ich Sie erstmal bitten, sich mal vorzustellen, was Sie denn genau machen.
Ja, genau. Also mein Name ist Sarah Kritzow, ich komme ursprünglich aus Italien. Ich wohne aber schon lange in Deutschland. Seit 2010 bin ich selbstständig unterwegs in meiner Sprachschneiderei. Also in der Sprachschneiderei gibt es mehrere Schwerpunkte. Also das eine ist Übersetzungen aus dem Deutschen und aus dem Englischen ins Italienische, meine Muttersprache. Ich habe da, ich bin spezialisiert auf Technik und Marketing, also ich habe diese zwei Schienen, ich mache aber die Abwechslung. Hinzu kommt noch das Host-Editing, das mache ich jetzt schon seit über 10 Jahren, hauptsächlich im Patentbereich und IT. Und nochmal, mein drittes Standbein sind die Schulungen. Das heißt, ich bringe den Leuten bei, wie man Post-Editing macht. Also was ist die Maschinenübersetzung, was sind die Vor- und Nachteile und wie man gut mit dem Output umgehen kann. Genau, diese Schulungen biete ich sowohl für Kollegen als auch für Unternehmen an. Das Thema ist sehr spannend, finde ich. Dazu schreibe ich gerne Beiträge für Fachmagazine und Blogs und ich bin auch oft auf Konferenzen unterwegs. Das ist, was ich in meiner Sprachschneiderei tue und aussage.
Also doch eine ganze Menge, eine richtig schöne Bandbreite, sage ich mal, ne?
Ja, genau.
Heute wollte ich mich mal mit Ihnen dann über das Thema Post-Editing unterhalten. Es sind ja alle Themen natürlich spannend, was Sie machen. Allerdings reicht da die Zeit natürlich in einem einzelnen Podcast nicht dafür. Da könnte man sonst eventuell mal in einem weiteren Podcast das besprechen. Da wäre meine Frage, warum sollten sich Übersetzer mit dem Thema Post-Editing befassen oder jetzt dann langsam mal befassen?
Ich denke mal, also Maschinenübersetzung hat in den letzten Jahren nicht die riesigen Fortschritte gemacht. Also mit der Einführung der neuronalen Maschinenübersetzung ist der Output auf einmal viel, viel besser. Deswegen wird die Maschinenübersetzung auch vermehrt eingesetzt. Deswegen denke ich mal, es ist wichtig, dass wir Übersetzer uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir wissen, worum es geht. Nicht nur um Post-Editing zu betreiben, was auch ein weiteres Steinbein sein könnte, aber auch um vor allem Beratung also anbieten zu können. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die Kunden selbst verunsichert sind oder selbst nicht wissen, worum es geht. Wenn ich natürlich komme und erklären kann, was sind eben die Vorteile, was sind aber auch die Risiken, was sind wichtig für die Vorbereitung, was ist für Engines, für Lösungen. Das kommt sehr gut an und das profitiert mich natürlich. Und natürlich kann ich auch mehr auf Augenhöhe mit meinen Kunden sprechen. Das ist, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig für unser Bild als Übersetzer.
Ja, genau. Sie haben gerade die Vor- und die Nachteile vom Post-Editing angesprochen. Das sehe ich genauso. Es hat Vorteile, es hat natürlich Nachteile. Welche Vorteile sehen Sie denn als Übersetzerin auch von dem Thema Post-Editing für Firmen?
Also für mich, und das sage ich auch immer in meinen Schulungen und meinen Vorträgen, ist es wirklich, das A und O ist, dass die Maschinenübersetzung auch mit Vernunft angewendet wird. Ich sehe das leider, dass sie zu oft für jede Art von Text eingesetzt wird. Einfach in der Annahme, dass man damit Geld sparen kann, Geld und Zeit, aber das ist leider nicht immer so. Also zunächst einmal muss man sich wirklich bewusst für die Maschinenübersetzung entscheiden. Und ich sage das immer, das sind die meisten Inhalte mit so sehr strukturierten Sätzen, also mit standardisierten Texten im Endeffekt, also technische Inhalte absichtlich. Und da kann die Maschinenübersetzung uns helfen, wirklich auch größere Volumina in kürzeren Zeiten zu bewältigen. Ich denke mal, alleine, also die ganze Zeit, die man mit den Tippen verbringt, die fällt natürlich weg. Da kann man sich dann auf andere Sachen konzentrieren, wie die Terminologie oder vielleicht die Stilanweisungen. Also wirklich, ich denke mal, Post-Editing erschließt uns neue Inhalte, die vielleicht vorher unübersetzt geblieben wären. Also das heißt für uns Übersetzer mehr Arbeit und für die Unternehmen auch die Möglichkeit, mehr Präsenz zu zeigen, also im Ausland, mehr Inhalte zur Verfügung zu stellen, auch für die Kunden, also mehr eine größere Zielgruppe auch zu erreichen und auch sie besser zu betreuen. Ich denke, also Wie schon gesagt, die Technologie hat solche tolle Fortschritte gemacht, dass uns wirklich ein bisschen von der Schwerstarbeit sozusagen wegnehmen kann. Und das finde ich auch gut und richtig.
Kommen wir mal zu den Nachteilen. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Welche Nachteile sehen Sie denn hauptsächlich für Unternehmen?
Also das Problem mit der neuronalen Maschinenübersetzung ist, also sie klingt auf den ersten Blick meist immer korrekt. Also es gibt jetzt im Gegensatz zu den früheren Maschinen, zu den früheren Ansätzen, gibt es ganz selten unbrauchbare Vorschläge. Das heißt, meistens ist der Output realistisch schön, aber die Maschine macht Fehler, die halt versteckt sind. Also da muss wirklich jemand, also ein Mensch, sich damit beschäftigen, um bestimmte diese Fehler aufzuspüren. Ich meine, es wird oft, etwas fällt weg oder etwas wird hinzugefügt. Deswegen für die Unternehmen, also die Unternehmen müssen sich im Klaren sein, dass die Maschinenübersetzung alleine nicht reicht. Da muss immer noch jemand drüber schauen, um sicherzustellen, dass alles stimmt. Und noch hinzu kommt es, dass der Markt, also gibt es unterschiedliche Lösungen. Es gibt, ich sage, Lösungen von der Stange, so Engines, die einfach so fertig sind zum Gebrauch. Und dann gibt es auch maßgeschneiderte Lösungen. In dem zweiten Fall kann man auch zum Beispiel die Terminologie anpflegen. Das ist natürlich für Unternehmen sehr wichtig, die auf Technologie achten. Und dann natürlich ist für den Posteditor weniger Arbeit, wenn die Technologie schon resistent ist. Aber ich sehe das immer öfters, dass Kunden einfach diese so fertige Lösungen einsetzen und dann muss der Posteditor sich auch mit fehlenden Konsistenz zum Beispiel beschäftigen und das kostet viel, teilweise viel Zeit, was wiederum viel Kosten mit sich bringt. Also man muss wirklich nochmal, ich kann das nochmal betonen, sich wirklich bewusst für eine bestimmte Lösung entscheiden und dann, damit man das wirklich das Beste daraus machen kann.
Also was ich gerade rausgehört habe, dass es eben ja zwei Lösungen gibt. Ich glaube, das ist draußen gar nicht so bekannt, weil bekannt sind ja die Klassiker wie DeepL zum Beispiel und dass es dann maßgeschneiderte Lösungen noch gibt, das ist, glaube ich, wenig bekannt. Können Sie nochmal auf die maßgeschneiderten Lösungen ein bisschen eingehen?
Ja, das sind also, wie Sie auch schon sagten, also die meisten sind eben die Lösungen von der Stange bekannt, die auch oft in den Medien dann natürlich zu sehen sind. Aber es gibt tatsächlich viele Anbieter, die sich darauf konzentrieren, so personalisierte Engines zur Verfügung zu stellen. Das heißt, einige bieten die Möglichkeit, zum Beispiel die Technologie einzupflegen oder eben werden Engines nur mit Kundeninhalten trainiert. Das heißt, der Stil ist dann auch und auch die Inhalte, die Fachbegriffe sind oder wie sagen die Sprache, die Fachsprache ist auch mit drin. Und das heißt weniger Arbeit für den Posteditor. Aber natürlich diese Lösungen sind jetzt deutlich teurer als die wir halt so normal kennen. Leider also diese ganzen Anpassungen kosten auch bezahlt und deswegen auch Geld.
Was schätzen Sie denn, für welche Unternehmen lohnen sich denn die maßgeschneiderten Lösungen? Ab welchem Volumen oder gibt es da irgendwie einen Maßstab, den man ansetzen kann?
Also im Volumen wusste ich nicht, aber auch so wichtig ist, also dass regelmäßig Inhalte zu übersetzen sind. Also jetzt nicht einmal und dann nie wieder, sondern es muss wirklich so langfristige Projekte sein, die mit Texten, die möglicherweise sie so ähneln, damit auch die Maschine auch lernt und in der Zeit auch immer besser abschneiden kann. Genau, also aber vom Volumina muss ich.
Welchen Zeitraum muss ich denn ungefähr veranschlagen, um so eine maßgeschneiderte Lösung zu trainieren, so dass man sagen kann, Mensch, jetzt hat das Ganze Hand und Fuß. Jetzt lohnt sich das mit dem Post-Editing für den Editor, dass es ja, eine gute Basis darstellt. Gibt es da irgendwie einen Anhaltspunkt, wie viel Zeit man da braucht? Oder wie viele Übersetzungen man da quasi bearbeiten muss, bis das ein vernünftiges Ergebnis gibt?
Da bin ich überfragt, das muss ich ehrlich zugeben. Da muss man wirklich mit einem Anbieter sprechen. Also am Anfang, so was ich gehört hatte, war, man braucht viele Wochen, Aber mittlerweile haben sich die Trainingszeiten schon gekürzt, aber wie das konkret aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß, man kann auch, wenn man nicht genug Text hat, man kann auch von einer so Basislösung, mit einer Basislösung anfangen und die eigenen Texte dazugeben. Aber bis es wirklich richtig funktioniert, das weiß ich jetzt nicht.
Dann wollte ich mal fragen, Sie haben vorher angedeutet, beim Post-Editing ist mittlerweile so, dass man wirklich die Fehler aufspüren muss, da sich's ja beim Lesen zum Großteil ganz gut anhört. Was würden Sie denn hier einem neuen Editor oder einem bisherigen Lektor, der sich nun damit beschäftigt, als Tipp geben?
Also das ist gar nicht so einfach. Diese Frage wird oft in den Seminaren gestellt, beziehungsweise wie lange brauche ich, bis ich das wirklich kann und so. Ich habe die Erfahrung gemacht, man braucht wirklich viel Praxis. Also man muss wirklich regelmäßig dem Output ausgesetzt werden, bis man wirklich irgendwann ein Gespür bekommt, wie diese Engines einfach ticken. Ja, was sind die Muster, die immer wieder vorkommen? Nach einer Weile hat man wirklich, wie gesagt, schon ein Auge dafür, wie die Maschine in bestimmten Situationen, wie sie sich benimmt sozusagen. Also einfach viel Praxis sammeln und vor allem regelmäßig. Also es reicht jetzt nicht ein Auftrag im Monat, sondern man muss wirklich im Idealfall jede Woche, ich würde sagen schon ab 2000 Wörter präsentieren, bis man wirklich auch mal das so innen hat. Das erfordert übrigens auch also diese Tätigkeit, weil das wird immer so ein bisschen also schlecht geredet, wer das macht, zerstört den Markt für die humanen Übersetzungen und so weiter. Ich finde, Post-Editing erfordert viel Konzentration, eben weil man macht sie auf der Suche nach etwas, was nicht offensichtlich ist. Und man arbeitet mit großen Aufträgen, also nicht mit einer Seite, sondern mit mehreren Seiten, mit vielen tausend Wörtern. Deswegen also muss man sich stundenlang konzentrieren. Und das ist nicht einfach. Das ist auch schon eine Fähigkeit, die man sich aneignen muss und die aber nicht minderwertiger ist als andere.
Sie haben es ja gerade angesprochen und das erleben wir selber ja auch. Es gibt da ein gespaltenes Lager. Die einen sind total überzeugt von dem Thema Post-Editing oder Machine Translation mit anschließendem Post-Editing. Die anderen stehen dem extrem skeptisch gegenüber, haben quasi Angst um ihren Job, Angst, in Zukunft nicht mehr ihren jetzigen Verdienst zu erreichen. Können Sie da vielleicht mal noch aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie das sehen für die Zukunft auch?
Also für mich, also ich denke mal, also wir sollten grundsätzlich, die Übersetzer sind ein bisschen, also manchmal sind wir nicht so unternehmerisch unterwegs. Ich versuche das von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich denke, Post-Editing ist ein weiteres Standbein. Also ich mag also als Mensch also die Abwechslung. Ich finde das auch mal auch spannend, ab und zu mal sich auf diese Fehlersuche zu machen. Also ja, als Abwechslung. Und ich finde so, es wäre wirklich jetzt unvernünftig, das partout auszuschließen. Ich würde wirklich jedem empfehlen, sich das anzuschauen und zu sehen, ob es vielleicht doch interessant ist. Ich habe wirklich auch die Erfahrung gemacht in meinen Kursen. Am Anfang waren ein paar Teilnehmer wirklich so schon radial unterwegs. Ich fand das gut, dass sie überhaupt dabei waren, immerhin den ersten Schritt. Und dann nach der Schulung haben sie gesagt, aber es ist doch nicht so schlimm, jetzt weiß ich, worauf ich achten muss und vielleicht probiere das aus. Und das finde ich jetzt, das ist die richtige Einstellung. Wenn dann einer merkt, das ist wirklich nicht sein Ding, dann ist es auch gut. Ich mache zum Beispiel kein Lektorat, das ist nicht mein Ding, aber das ist auch gut so, ich mache dafür andere Sachen. Aber wichtig ist, dass man sich wirklich öffnet und sich das anschaut. Und also jetzt auch diese Annahme, dass man damit weniger Geld verlieren würde, das stimmt auch nicht so. Also man wird für ein posteritiertes Wort weniger bezahlt, natürlich, aber dafür ist man schneller. Also ich empfehle wirklich jedem, sich mit ein paar Aufträgen oder einfach mit ein paar Texten auseinanderzusetzen und wirklich die Zeit erfassen, die Volumen erfassen und dann zum Schluss vergleichen, wie produktiv man ist. Und man wird schon bemerken, dass man deutlich produktiver ist und dann gleicht sich auch dieser Preisunterschied aus. Und dann kommt man auch schon zu vernünftigen Stundensätzen. Also dass man damit kein Geld verdient, das stimmt auch.
Ja, das ist natürlich klar, es ist ja auch was Neues und vor jedem Neuen haben natürlich viele auch Angst. Ja? Und drum war ja auch die Idee, eben mit Ihnen das mal hier zu besprechen, um einfach mal da draußen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Wir hatten ja vorher schon mal das Thema Fehler angesprochen. Was für Fehler sehen Sie denn, sind oft im Post-Editing, wo man dann entdeckt, die leicht zu übersehen sind? Gibt es da irgendwelche Muster, die Sie herausgefunden haben?
Also wirklich diese, das Schlimmste ist, in Anführungsstrichen, sind die fehlende oder die hinzugefügte Inhalte, die meistens auch vom Kontext sehr, sehr gut hineinpassen in den Text, aber die dann, weil die klingen gut und vernünftig und nachvollziehbar. Und natürlich, also beim Post-Editing fängt man immer mit dem Output an. Also man liest zuerst mal den Vorschlag der Maschine und danach fängt man an, den Vorschlag mit dem Auslandsteil zu vergleichen. Und diese Vergleichsarbeit ist sehr intensiv, wie ich schon gesagt habe, ist volle Konzentration und das ist auch ein bisschen meine Befürchtung, das kennen auch andere Kollegen, dass man nach einer gewissen Zeit, wieder in ein paar Stunden einmal müde wird und man auch nichts mehr sieht, sozusagen. Weil auch unser Gehirn, also darauf gefilmt ist, auch Fehler ein bisschen auszublenden. Ja. Wenn es dann sowieso gut klingt, wird es schwieriger. Das finde ich sehr eitel. Und was auch noch ich besonders anstrengend finde, ist, wenn die Terminologie eben nicht konsistent ist. Und noch schlimmer finde ich, wenn der Stil, also die Anrede zum Beispiel, nicht konsistent ist. Da muss man wirklich mit viel, viel Geduld sich hinsetzen und schauen und viel Qualitätssicherung betreiben, viel Filter. Ja, das erfordert viel Zeit und auch viel Geduld.
Wie würden Sie dann oder wie editieren Sie? Arbeiten Sie dann mit zwei Bildschirmen, wo Sie den Ausgangstext und Text der Machine Translation vergleichen oder wie machen Sie es denn in der Praxis tatsächlich?
Also in der Praxis werden die Post-Editing-Aufträge in den, sagen wir so, normalen Cartoons bearbeitet. Man hat sowieso diese Ansicht, wo Ausgangstext und Zieltext, also der Zielspalte nebeneinander sind, entweder eben nebeneinander, untereinander, je nachdem, was einem lieber ist oder was das gut so vorschlägt. Und das hilft, also zwei Bildschirme, da wäre der Abstand viel zu groß. Also es muss schon richtig nebeneinander sein, damit man schnell hin und her mit den Augen wechseln kann. So sieht es aus. Und was auch vielen nicht bewusst ist, also das sind, wie sagen wir so, ganz normale Aufträge. Also Translation Manuals sind auch mit dabei. Das heißt, es ist dann hier die Landschaft in der Datei auch gut. Also wir haben weiterhin 100% Matches, wir haben weiterhin quasi Matches. Nur der einzige Unterschied ist, anstatt von Lernsegmenten, wo nichts in Memory ist, ist dann eben der Vorschlag der Maschine. Ja. Und viele planen jetzt auch, mir ist noch nie so passiert, wenn viele quasi Matches in der Datei drinnen sind, da wird es noch mehr anstrengender, weil man immer den Fokus ändern muss. Weil natürlich ist es anders, wenn ich ein quasi Match überbrücke oder den Auto der Maschine. Ja. Und das ist schwierig, das ist auch schwierig, dann den Text, den gleichen Stil sozusagen zu verpassen. Ja. Weil man hat immer diese Abwechslung. Ja. Und wenn vielleicht mehrere Translation Memories mit im Spiel sind, dann wird es echt bunt. Und dafür noch mehr herausfordernd. Also
das ist ein gutes Beispiel. Das heißt, Sie haben es dann, so wie ich Sie verstehe, gar nicht so, dass der Text komplett in der Maschine übersetzt wurde, sondern vermutlich die maschinelle Übersetzung in den CAD-Tool eingebunden wurde und die nicht übersetzten Segmente dann durch die Maschinenübersetzung vorübersetzt wurden, in dem Fall.
Genau so ist es meistens, ja.
Das heißt, Sie editieren die Segmente, die man normalerweise übersetzt hätte und haben die gleiche Aufgabe wie ja beim Übersetzen auch, je nachdem, wie es vereinbart, zum Beispiel die 100% Matches zu kontrollieren, das ändert sich ja dann nicht.
Genau, der einzige Unterschied ist, wenn ein Segment leer ist, muss ich nicht etwas selbst schreiben, sondern habe ich jetzt die Hilfe, die Unterstützung der Maschine. Also es gibt auch einen Kunden, der macht das so, aber das ist eher die Ausnahme. Die Translation Memory ist nicht schon in den Segmenten eingebaut, sondern es ist eingebunden. Das heißt, wenn das Segment leer ist, ich sehe den Auto, ich sehe den Fahrer aus der Maschine, aber ganz oben, also in dieses Ergebnisfenster. Und dann überlege ich mir, jetzt ist das jetzt ein guter Vorschlag, dann kopiere ich das rein und vielleicht ändere ich etwas oder okay, gut, das ist unbrauchbar, ich schreibe lieber von null, also übersetze von scratch, aber das ist eher eben die Ausnahme.
Also bisher haben ja auch viele Übersetzer die Machine Translation genutzt, wenn sie mal auf dem, sag ich mal, Schlauch standen, zum einfach mal einen Vorschlag zu sehen, wie man es denn übersetzen könnte. Jetzt ist ja so, ist es dann in den CAD-Tools besonders gekennzeichnet, dass man es gleich sieht, so wie es bei den Matches ja ist, oder wie funktioniert denn das in der Praxis?
Ja, das ist dann damit eine andere Farbe. An dem Kurzen, es ist ganz eindeutig gekennzeichnet. Man kann das wirklich erkennen. Also man muss nicht selber herausfinden, ist das jetzt ein Vorschlag aus der Memory oder aus der Maschine übersetzt. Das ist klar gekennzeichnet. Man kann auch diese Elemente herausfiltern, wenn man will.
Perfekt. Wie hat sich denn das Thema Post-Editing in den letzten Jahren entwickelt? Wir haben ja mittlerweile eine Norm dafür auch bekommen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Wie hat sich denn das entwickelt?
Ich denke, also ich mache das seit vielen Jahren, wie gesagt. Ich habe es auch jahrelang mit den allerersten Engines gemacht, die ganz anders so wirklich funktioniert haben. Und damals war so eben eine, ich sage so, maschinelle Übersetzung war eine Lösung für wenige. Die hat deutlich mehr gekostet, war viel aufwendiger in der Vorbereitung und in der Pflege. Jetzt natürlich sind die Systeme, die zum einen leisten viel mehr, also sie liefern auch viel bessere Ergebnisse und sie sind auch mehr verfügbar. Ja, und ich sehe, dass jetzt die Post-Editing-Volumina exponentiell steigen. Viele sagen, also es wird auch viel mehr übersetzt, was früher nicht ging. Also es ist jetzt nicht so, dass das Post-Editing komplett die Übersetzungen übersetzt, sondern auch teilweise schon, aber es kommen neue Projekte hinzu. Das finde ich gut. Ich sehe, dass viele Kunden danach fragen, ob wir, also ich oder die Kollegen, das überhaupt anbieten oder uns das vorstellen können. Viele Unternehmen überlegen, welche Inhalte dafür geeignet sind, welche bleiben beim Alten sozusagen. Ich sehe, dass das Interesse enorm gestiegen ist. Ich sehe aber auch, es gibt auch teilweise zu viel Euphorie, zu hohe Erwartungen. Also, und da eben ist auch unsere Aufgabe von Linguisten, Übersetzer, eben diese Aufklärungsarbeit zu leisten und zu zeigen, was geht und was nicht geht. Und zusammen vielleicht zu entscheiden, was man eben mit Post-Editing bearbeiten kann und was weiterhin human übersetzt werden muss. Und ich denke auch da Marketing, weil ich sehe, dass leider das oft auch gut durchgedachte Inhalte dann für die Maschine gestaltet werden, in der Annahme, man spart Zeit oder Geld. Das ist eigentlich das Schade auch für die Sprache selber, also für die Texte selber.
Ich seit der Einführung der ISO-Norm 18587 Machine Translation mit Post-Editing in Ihrer Arbeit oder auch für die Schulungen was maßgeblich verändert oder wurde das schon so gehandhabt, wie es die Norm fordert?
Nee, die Norm, also fast, ich sage fast gut zusammen, wie die Arbeitsweise tatsächlich ist. Wie gesagt, ich habe das schon lange gemacht, ich mache das schon lange, das Post-Editing, und als ich die Norm gelesen habe, dann habe ich gedacht, aha, das ist genau, wie ich das mache.
Also quasi die Norm bildet die Praxis 1:1 ab.
Ja, ich finde es ist schön übersichtlich, dass auch so die Ausbildung so auch geschildert wird und alles, aber das ist sehr praxisnah, also auf jeden Fall. Ich finde sie gut.
Macht ja dann auch Sinn. Was würden Sie denn, Frau Kritzer, jungen Übersetzern raten, die jetzt momentan noch an der Fachhochschule sind? Ja, sich jetzt natürlich auch überlegen müssen, inwieweit sie sich mit dem Thema Post-Editing bzw. Machine Translation auseinanderzusetzen haben. Was würden Sie denn hier raten?
Zum Ersten haben Sie die heutigen Studenten, Studentinnen das Glück, dass sie mehr Ressourcen. Sie kriegen auch mehr mit, was auf dem Markt passiert. Das war bei mir damals nicht so, leider. Das war sehr praxisfern, mein Studium. Ich sehe, dass all hier in Deutschland die Studenten auch die Möglichkeit haben, Einblicke ins Berufsleben zu werfen. Das finde ich super. Was ich raten würde, ich hätte gerne auch gehabt, dass sie halt mehr Zeit investieren, sich mit der Technologie zu beschäftigen. Weil es gibt auch jetzt viele Reden, ja, wenn man schnell übersetzt, so, aber die künstliche Intelligenz hat viele andere Anwendungen, was die Sprachen betrifft. Und es gibt dadurch auch so viele neue Berufe. Und ich würde deswegen jedem raten, sich das auch genauer anzuschauen. Vielleicht auf einer, sind auch ein paar Berufe dabei, die wirklich Zukunft haben. Also jetzt nicht sich nicht nur auf die Sprache zu konzentrieren, sondern auch mit der Technologie teilnehmen.
Das ist ein sehr guter Tipp, weil die Technologie selber lässt sich ja nicht aufhalten und wird ja auch in der nächsten Zeit auf jeden Fall sich weiterentwickeln. Da gab es ja auch die letzten Jahre schon große Fortschritte. Dann würde ich gerade nochmal unsere Themen ein bisschen zusammenfassen. Also die erste Gefahr, vor der ja viele Angst haben, ist ja das Thema Gehalt, was ich ja jetzt mitbekommen habe, was sich ja, wenn man Post-Editing betreibt, dadurch, dass man ja mehr schafft an einem Arbeitstag, sich nicht negativ auswirkt. Dass man offen sein sollte für das Thema Post-Editing und wenn es nur beratend ist für Firmen, über die Vor- und Nachteile sich auskennt, sich damit eben beschäftigt hat, das Post-Editing nicht für jedes Fachgebiet das Beste ist und es zwei komplett unterschiedliche Arten der Maschinenübersetzung gibt, die Lösungen von der Stange und die maßgeschneiderten Lösungen, die über die Terminologieeinbindung eine deutlich bessere Konsistenz und deutlich bessere Qualität abbilden können. Allerdings preislich natürlich auch in einem anderen Rahmen liegen. Habe ich sonst in der Zusammenfassung noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, das ist sehr auf den Punkt gebracht.
Super. Perfekt, super, Frau Kretzow. Dann bedanke ich mich mal, dass Sie das Thema Post-Editing ein bisschen beleuchtet haben, mal ein bisschen Licht hier ins Dunkel gebracht haben, zumal es ja hier wirklich zwei gespaltene Lager gibt. Die einen, die Angst haben, die anderen, die es begrüßen und sich freuen über den technischen Fortschritt. Und würde gern mit Ihnen dann mal noch einen Podcast aufnehmen zu weiteren Bereichen, wie zum Beispiel zu Ihren Schulungen, was ich auch sehr, sehr interessant finde, gerade für Übersetzer, die ja in dem Thema noch nicht zu Hause sind. Aber da reicht jetzt die Zeit natürlich im jetzigen Podcast nicht. Da würde ich mich sehr freuen, vielleicht hier nochmal mit Ihnen extra einen Podcast aufzunehmen.
Ja, ich würde mich auch freuen. Sehr gerne.
Ja, super. Dann bedanke ich mich für den Podcast, für Ihre Zeit und melde mich dann wieder bei Ihnen.
Super, das war echt toll, danke.
Ja, danke schön, Frau Kretzow, vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder@gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.